und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist, von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen. Ja, und heute geht es um ein Thema, das viele Menschen gerne vor sich herschieben und das aber gleichzeitig unglaublich wichtig ist. Es geht um die Patientenverfügung. Denn dabei geht es um sehr konkrete gesundheitliche Fragen, also welche medizinische Behandlungen möchte ich und welche nicht. Was passiert, wenn ich mich nicht mehr selbst äußern kann und wer trifft dann Entscheidungen für mich? Und genau hier sorgt eine Patientenverfügung für Klarheit, für einen selbst, aber auch für Angehörige und behandelnde Ärztinnen und Ärzte. Darüber sprechen wir heute mit einem Experten, der sich intensiv mit Vorsorge und rechtlichen Fragen rund um die Patientenverfügung beschäftigt. Frederik Seebohm ist Jurist und ist spezialisierter Vorsorgeanwalt in Bonn. Herzlich willkommen, Herr Seebohm.
Guten Tag, Frau Rosenberg.
Herr Seebohm, lassen Sie uns mal grundsätzlich starten. Was genau ist eigentlich eine Patientenverfügung?
Eine Patientenverfügung ist ganz einfach eine Vorausverfügung, mit der ein Mensch festlegt, was in medizinischen Extremsituationen geschehen soll und er seinen eigenen Willen nicht mehr selber äußern kann. Also im Falle eines Wachkomas, wenn jemand schwere Demenz hat, wenn jemand bewusstlos ist. Das sind schwere Situationen, in die jeder aufgrund von Krankheit oder Unfall hineingeraten kann. Und für solche Situationen kann man eben vorsorgen mit einer solchen Vorausverfügung. Und das ist eine Patientenverfügung, in der eben diese Situationen definiert werden, festgelegt werden und die entsprechenden Maßnahmen, die dann derjenige wünscht oder nicht wünscht.
Dieses Dokument ist ja wichtig, speziell auch für Angehörige, die im Ernstfall Entscheidungen tragen müssen, oder?
Nee, das müssen nicht zwingend Angehörige sein. Das können auch Freunde sein, das können externe Dienstleister sein. Es sind eben typischerweise Bevollmächtigte, die die Aufgabe haben, dann diese Patientenverfügung durchzusetzen. Also darauf zu achten, dass Ärzte, das Pflegepersonal diese Patientenverfügung beachten, weil eben der Betroffene selber, also der schwer kranke Mensch, es selber ja nicht mehr durchsetzen kann, weil er eben seinen Willen nicht mehr äußern kann. Und deshalb braucht es den Bevollmächtigten. Das können Angehörige sein, müssen aber nicht Angehörige sein.
Aber es ist natürlich für die Angehörigen eine spezielle, ich würde mal sagen, Hilfe, um den Willen des Patienten dann auch einschätzen zu können. Das also sicherlich auch für alle, die in der Behandlung mit involviert sind, aber für die Angehörigen hat es schon nochmal eine spezielle Bedeutung.
Ja, die Patientenverfügung scheint nur wichtig zu sein für denjenigen, der betroffen ist, also der kranke oder verletzte Mensch, ja. Aber in der Tat, die Patientenverfügung gibt Orientierung den Bevollmächtigten, damit sie wissen, was soll ich denn tun, wenn ich in eine solche Extremsituation hineingerate. Also wenn die eigene Mutter, der eigene Vater plötzlich in einer Intensivstation sich befindet und plötzlich muss der Bevollmächtigte eine Entscheidung treffen, sollen lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen werden oder nicht. Und in einer solchen Extremsituation, ist diese Patientenverfügung extrem wichtig, damit der Sohn, die Tochter, die Nichte, der Neffe oder ein Freund überhaupt weiß, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? In welche Richtung soll ich denn dann die Entscheidung im Sinne des Vollmachtgebers treffen? Das heißt, die Patientenverfügung, die regelt eben diese medizinischen Extremsituationen. Aber genauso braucht es eben auch die Vollmacht, mit der dann derjenige überhaupt berechtigt ist, zu entscheiden.
Genau, also es betrifft natürlich alle die drumherum tätig sind, auch die Angehörigen. Aber am Ende ist es ja auch wichtig für die Person selbst. Also man hat ja, wenn man sich dann bestenfalls, und da komme ich gleich zu der Frage, sich vorab damit beschäftigt hat, ja auch eine Idee, wie man leben möchte und in welcher Form man leben möchte. Und die, wenn man nicht festhält, dann ist man ja angewiesen auf das, was andere entscheiden. Ob das dann unbedingt das ist, was ich wollte, weiß man ja nicht dann. Also ich will damit sagen, es ist ja auch wichtig, für die Betroffenen selbst.
Ja, nicht umsonst wird die Patientenverfügung manchmal ja auch Patiententestament genannt, weil eben genau festgelegt werden soll, was will der Betreffende oder der Betroffene, besser gesagt. Was stellt er sich genau vor, wie er sein Leben führen möchte, beziehungsweise unter welchen Bedingungen er eben nicht mehr leben möchte. Also die Patientenverfügung sichert Autonomie. Die Patientenverfügung hilft mir, meinen Willen auch wirklich durchzusetzen oder hoffentlich durchzusetzen als Betroffener. Aber nochmal, die Patientenverfügung selber als Tier, als Dokument, ist schön und gut, aber es braucht eben auch jemand, der sie durchsetzt. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite die Patientenverfügung mit den Situationen, die dort festgelegt sind, den Maßnahmen. Aber auf der anderen Seite braucht es eben auch unbedingt eine Vollmacht, denn sonst bleibt die Patientenverfügung ein Papier, was in einer Schublade liegt und nicht zur Hand genommen wird und einfach nicht möglicherweise nicht durchgesetzt wird. Also bitte, ganz wichtig, beides braucht es, Patientenverfügung und Vollmacht.
Aha, das heißt also, das ist ein Punkt, den wir vielleicht noch mal kurz ansprechen müssten. Ich habe also eine Patientenverfügung erstellt, aber es gibt keinen, der die durchsetzt. Sprich, Sie sagen Vollmacht, also gehe ich davon aus, Sie meinen eine Vorsorgevollmacht?
Genau. Mit der Vollmacht bestimme ich eine Person, die berechtigt ist, mich zu vertreten, weil ich es selber nicht kann. Ich kann mich nicht vertreten wegen Krankheit oder Unfall. Mhm. Und deshalb bestimme ich eine Person, die berechtigt ist, mich zu vertreten und verbindlich zu vertreten. Und diese Person, diese bevollmächtigte Person, ist dann eben auch berechtigt, vielleicht sogar verpflichtet, die Patientenverfügung dann auch gegenüber Ärzten oder Pflege durchzusetzen. Oder auch gegenüber anderen Menschen, die in meinem Umfeld sich befinden. Also vielleicht lebe ich in einem Patchwork-Umfeld und da gibt es also viele verschiedene Meinungen. Das ist ja nun in Familien ohnehin immer mal wieder das Problem. Und dann braucht es jemanden, der eben bevollmächtigt ist, der nicht einfach nur Sohn, Tochter oder Ehepartner ist, sondern der berechtigt ist, rechtlich berechtigt ist, diese Patientenverfügung dann auch durchzusetzen.
Jetzt kommt kurz Werbung in eigener Sache. Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Ihnen ein Pflegegrad zusteht oder ob vielleicht sogar eine Höherstufung möglich wäre? Viele Menschen sind unsicher, wie man den tatsächlichen Unterstützungsbedarf im Alltag richtig einschätzt. Genau hier hilft der kostenlose Pflegegradrechner von pflege.de. Online beantworten Sie einige Fragen zur Situation der pflegebedürftigen Person und erhalten anschließend eine erste Einschätzung, welcher Pflegegrad zutreffen könnte. So bekommen Sie eine bessere Orientierung, bevor Sie einen Antrag bei der Pflegekasse stellen oder prüfen möchten, ob sich ein Widerspruch lohnen könnte. Jetzt informieren über den Link in den Shownotes. Das war's mit Werbung und jetzt geht's weiter. Ja, es ist ja so, Herr Siebohm, dass viele ja in einem bestimmten Alter noch denken, ja, das betrifft mich nicht. Ja, also wenn ich 62 bin, 42, man fühlt sich ja immer jünger, als man eigentlich ist und denkt, mein Gott, das schiebe ich nur vor mich her. Was ist denn aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema Patientenverfügung zu beschäftigen?
Der richtige Zeitpunkt ist auf jeden Fall gegeben, wenn man irgendeine Risikosportart betreibt. Dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt gegeben, denn die Unfallwahrscheinlichkeit ist relativ hoch und dann sind plötzlich die Familienangehörigen, die Bevollmächtigten sind dann plötzlich mit Entscheidungen konfrontiert, die man ja nicht haben will, aber sie müssen eben getroffen werden. Ansonsten ist es eine Typfrage. Menschen können sagen, ich bin jetzt Anfang 40, ich bin 60, ich bin 80, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, eine Patientenverfügung zu formulieren. Entscheidend ist, der Betroffene selber kann sich ja nicht mehr äußern. Er bekommt unter Umständen noch nicht mal mehr mit, was mit ihm geschieht. Aber die Angehörigen, die Bevollmächtigten, die Patientenverfügung durchsetzen sollen oder eben keine Patientenverfügung haben und dann plötzlich vor dem Nichts stehen, weil sie gar nicht wissen, was sie tun sollen, diese Menschen haben eben mehr oder weniger ein Recht darauf zu erfahren, was will denn der Betreffende nun? Und insofern ist es auch eine Frage der Rücksichtnahme, eine solche Patientenverfügung nicht lange vor sich herzuschieben, sondern wenn man die Menschen, die mich umgeben, liebt, dann sollte man ihnen eben auch eine Orientierung geben, wie sie sich verhalten sollen. Denn der Betreffende selber, wie gesagt, kann sich ja nicht mehr äußern, bekommt möglicherweise auch nichts mehr mit von seinem Zustand. Aber die Bevollmächtigten, die Familienangehörigen, die müssen möglicherweise jahrzehntelang mit einer Entscheidung leben, die sie getroffen haben oder vermeintlich nicht getroffen haben. Indem ich eben nichts entscheide, entscheide ich ja auch. Und da habe ich nun mehrere Fälle habe ich vor Augen, die ich auch so erfahren habe, wo Ehepartner, wo Kinder eben sich über viele Jahre hinweg Vorwürfe machen, dass sie nicht richtig gehandelt haben, weil sie die Patientenverfügung nicht hatten oder weil sie nicht ausreichend über die Patientenverfügung gesprochen haben, weil man sie einfach nur als Dokument in die Schublade gelegt hat, und dachte, damit ist ja alles geregelt, und trotzdem wussten die Bevollmächtigten dann nicht wirklich, wie sie sich verhalten sollen. Also von daher lieber früher als zu spät, schlichtweg aus Rücksicht gegenüber den Bevollmächtigten und den Familienangehörigen.
Ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Mit meiner Mutter war es ja ähnlich. Da gab es im Grunde auch nur einen ganz einfachen Satz. Ich verzichte auf lebensverlängernde Maßnahmen, die ja nichts ausgesagt haben. Heute, wir kommen ja noch dazu, zu den Inhalten. Aber ich möchte schon gerne ergänzen, wer sehr selbstbestimmt leben möchte, dann sollte er dann vielleicht auch drüber nachdenken, wie er weiterleben will, ob das dann das ist, wie er sich das vorstellt. Und dann ist eine Patientenverfügung natürlich auch sehr wichtig, weil man dann selbst entscheiden kann, in welcher Situation man weiterleben will, in welchem Zustand und ob man dieses Leben dann noch so führen möchte oder nicht.
Genau.
Gut, wir fassen das mal zusammen, was wir schon gerade besprochen haben. Wir brauchen zwei Dokumente. Wir brauchen die Patientenverfügung und ein Dokument, das mich bevollmächtigt, auch diese Patientenverfügung durchzusetzen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es sowieso nie zu früh, eine Patientenverfügung zu machen. Wer vor allem Risikosportart, ich habe überlegt, was gehört dazu, Herr Seebohm, zu Risikosportart. Ich bin jetzt Windsurferin, ist das auch schon ein Risikosportart? Reiten beispielsweise ist auch etwas, wo sehr schnell was passieren kann. Also ich glaube, alle die Sport betreiben beim Skifahren, egal was, sollten mal drüber nachdenken, weil alles, glaube ich, kann dazu führen, dass vielleicht ein doch schlimmerer Unfall passieren kann, oder?
Ja, genau so ist es.
Ja, aber jetzt haben wir mal über die Patientenverfügung allgemein gesprochen, über den Begriff und die Bedeutung. Aber wichtig ist natürlich, was muss ich eigentlich da reinschreiben? Welche medizinische Situation muss man denn konkret beschreiben?
Also man muss gar nichts. Das ist das Schöne. Auch da ist jeder ein freier Mensch. Er kann da so viel oder so wenig hineinschreiben, wie er möchte. Aber typischerweise haben sich vier Situationen bewährt, die man mit einer Patientenverfügung regeln kann. Und das eine ist natürlich die eigentliche Sterbephase, die sogenannte finale Phase, für die man dann vorsorgt. Das zweite ist die Situation des Wachkomas. Die dritte Phase ist schwere Demenz. Und die vierte Situation ist eine unheilbare Krankheit, die in absehbarer Zeit zum Tod führen wird, also typischerweise eine schwere Krebserkrankung. Das sind die typischen vier Situationen, und das muss man sich auch nicht alles selber ausdenken, sondern da gibt es mittlerweile bewährte Formulierungen, und es ist unbedingt zu empfehlen, sich auch auf diese bewährten Formulierungen, die man auch im Internet findet, von verschiedenen Anbietern, es ist also unbedingt empfehlenswert, diese bewährten Formulierungen auch zu verwenden und nicht zu meinen, man müsste sich das jetzt alles selber ausdenken. Vor allen Dingen ist unbedingt abzuraten von Formulierungen wie lebenswertes Leben. Also wenn ich kein lebenswertes Leben mehr führen kann. Solche Formulierungen sind schrecklich, weil jeder Mensch etwas anderes darunter versteht. Niemand weiß, was damit eigentlich gemeint ist und was ist lebenswert. Also wir haben ja in unserem Land ohnehin ganz schlechte Erfahrungen mit solchen Begriffen. Und in diesem Zusammenhang sind sie auch völlig unbrauchbar. Also davon ist ganz klar abzuraten, sondern es müssen echte, möglichst sachliche Formulierungen sein, wie ich sie eben genannt habe. Man kann dann neben diesen vier Situationen, über die wir eben gesprochen haben, kann man noch zwei weitere Situationen mit aufnehmen. Das eine ist die Situation, dass man auf Essen und Trinken freiwillig verzichten will. Das heißt, man ist gar nicht krank, geschweige denn sterbenskrank, aber derjenige sagt eben, ich bin lebenssatt, ich bin so froh und zufrieden, es reicht jetzt, ich möchte nicht mehr leben und kann ja dann auf Essen und Trinken freiwillig verzichten. Also das wäre eine Situation, die man angeben kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich habe vielleicht einen Herzinfarkt erlitten und der Herzinfarkt selber ist ja noch nicht lebensbedrohlich, aber die Konsequenzen oder ein Schlaganfall, aber die Konsequenzen, die aus diesem Herzinfarkt oder Schlaganfall erwachsen, die sind eben so, dass ich sie nicht mehr will. Also vielleicht ist der Schlaganfall so schwer, dass ich dauerhaft ein schwerer Pflegefall bin. Dann will ich auch nicht weiterleben. Dann will ich, dass die klinischen Behandlungen eingestellt werden. Also auch eine solche Situation kann man regeln, aber da sollte man sich dann möglicherweise beraten lassen, denn das muss dann schon sehr gut formuliert sein, damit das dann auch in der Extremsituation auch durchgesetzt werden kann. Und es muss ja auch so formuliert sein, dass der Bevollmächtigte das auch versteht. Also es ist ganz wichtig, dass man über diese Formulierungen Punkt für Punkt mit dem Bevollmächtigten spricht, damit er das überhaupt begreift und umsetzen kann. Aber das sind jedenfalls die typischen Situationen, die medizinischen Situationen, die man für eine Patientenverfügung auswählen kann. Aber man kann auch eine Patientenverfügung ganz umgekehrt formulieren. Man kann auch theoretisch in eine Patientenverfügung reinschreiben, es soll alles gemacht werden, was nur irgendwie medizinisch vertretbar ist. Mhm. Also man kann die Patientenverfügung auch umdrehen. Sie soll also nicht die lebensverlängernde Maßnahme ausschließen, sondern man kann mit der Patientenverfügung sozusagen alles medizinisch Mögliche einfordern oder auch das, was dann natürlich die entsprechende Indikation hat. Das passiert zwar in aller Regel nicht, also ich bin bisher einer solchen Patientenverfügung noch nicht begegnet, aber theoretisch ist das denkbar. Also Sie sehen, die Patientenverfügung kann ganz frei gestaltet werden, wie derjenige das möchte.
Ja, aber man
wie ein Testament. Ist wie mit einem Testament. Auch das Testament kann ja jeder so formulieren, wie er möchte.
Und wenn man natürlich gar nichts verfügt hat, dann ist es ja genau so. Dann wird ja alles gemacht. Also dann kann man es auch lassen. Also genau. Aber vielleicht ein Hinweis in eigener Sache, eine Vorlage, weil die ja doch hilft ein Stück weit, um zu formulieren, gibt es auch auf pflege.de zum Runterladen. Kostenlos. Genau. Also wie detailliert, Sie haben es ja gerade gesagt, wie detailliert muss ich denn werden? Ich muss schon, also ich erinnere mich jetzt an diese Patientenverfügung vor 20 Jahren, die meine Mutter ausgefüllt hat, wo genau drauf stand, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen haben. Das Punkt. So. Und das hat natürlich für nichts gereicht, weil wir ja gar nicht wussten, unter welchen Umständen. Also ich muss dann schon konkrete Behandlungsszenarien angeben. Also ich meine, die gibt es ja schon ein bisschen vorgeformuliert, aber wäre das sinnvoll?
Genau, es sind zwei Flügel, wie bei einem Vogel. Mit dem linken Flügel wird die Situation definiert und mit dem rechten Flügel werden die Maßnahmen festgelegt. Also es braucht beides. Es braucht diese Situation, die möglichst genau beschrieben wird und dann daraus abgeleitet, das, was man dann in diesen Situationen will. Ein konkretes Beispiel, was zum Beispiel, was in der Regel nicht funktioniert. Man könnte auf die Idee kommen, in einer Patientenverfügung auch einen Unfall regeln zu wollen. Also wenn ich auf dem Bürgersteig stolpere und hinfalle und bewusstlos bin oder wenn ich einen Autounfall habe, dann will ich, dass nichts mehr getan wird. Das funktioniert in der Realität natürlich gar nicht, denn die Ersthelfer, der Notarzt, niemand weiß, dass es eine solche Patientenverfügung gibt. Erstens und zweitens, es ist ja zweifelhaft, ob derjenige das wirklich will. Das kann ja sein, dass er einfach nur bewusstlos ist und wacht im Rettungswagen wieder auf. Also das ist ja nicht das, was man mit einer Patientenverfügung regeln will.
Ich meine, es haben ja auch, also das ist ja auch sehr komplex, das Thema. Es haben viele Angst, dass sie auch was Falsches machen oder wichtige Punkte dabei vergessen. Was sind denn so, Sie machen ja das wahrscheinlich alltäglich, was sind denn so die typischen Fehler, die Ihnen in der Praxis immer wieder begegnen?
Der typische Fehler ist zum einen, dass Menschen versuchen, Patientenverfügungen selber zu formulieren, statt sich der bewährten Formulierung zu bedienen, die es überall gibt. Das ist sehr riskant, weil dann möglicherweise medizinische Ungenauigkeiten reinkommen oder aber eben auch juristisch es nicht durchsetzbar ist. Also davor ist einfach davon ist abzuraten. Wenn jemand ein Auto kauft, dann bedient er sich auch des ADAC-Kaufvertrages oder irgendeines anderen Musterkaufvertrages. Also wir, überall im Leben arbeiten wir mit Mustern und bewährten Formulierungen und das gilt erst recht für Patientenverfügung. Also es ist dringend davon abzuraten, da das Rad neu zu erfinden, sondern bitte benutzen Sie die Formulierung, die sich bewährt haben. Das ist der eine typische Fehler. Und der zweite Fehler ist, dass über den Inhalt der Patientenverfügung eben nicht geredet wird. Also das Allerwichtigste ist, mit dem Bevollmächtigten über die Patientenverfügung zu sprechen. Das können wir nachher auch nochmal, wie soll ich sagen, vertiefen, wie wichtig das Reden ist. Also sachlich kann man eigentlich keinen Fehler machen, wenn man sich einfach der Musterformulierung bedient, die es überall schon gibt. Das war vor 20 Jahren, Sie haben von Ihrer Mutter gesprochen, vor 20 Jahren war das anders. Da war das ganze Thema neu, da hatte sich das alles noch nicht bewährt und man wusste noch gar nicht, in welche Richtung entwickelt sich das. Aber das ist heutzutage alles geklärt. Und im Übrigen, woher kommt eigentlich die Patientenverfügung? Die kommt daher, dass eben wir laut Grundgesetz ein Recht auf Leben haben, jeder Mensch. Aber wir haben eben auch ein Recht auf Sterben. Also niemand ist verpflichtet zu leben oder so zu leben, wie andere das für gut halten, sondern wir Menschen haben ein Recht auf Leben und wir haben ein Recht auf Sterben und die Patientenverfügung drückt dieses Recht auf Sterben eben aus und beschreibt, unter welchen Bedingungen dann eben auch der Mensch sterben darf, weil er sich selber nicht mehr äußern kann. Wie gesagt, das ist immer wieder Voraussetzung. Es ist zum Beispiel denkbar, eine Situation, dass jemand eine Patientenverfügung formuliert hat, ist in einer Bewusstlosigkeit. Man denkt so, jetzt ist diese Situation gegeben, der Mensch will sterben und plötzlich kommt er wieder zu Bewusstsein. Und dann übernimmt er wieder das Ruder und sagt vielleicht, nein, ich möchte doch weiterleben. Es sieht zwar im Moment so aus oder es sah für euch alle drumherum so aus, als ob das jetzt der Moment ist, aber ich entscheide mich jetzt, ich will leben. Und dann gilt das, was der Mensch sagt und nicht das, was er vorher in der Patientenverfügung formuliert hat.
Guter Hinweis, weil ich glaube, das ist ja oft auch ein bisschen die Angst, aus einem gesunden Zustand etwas zu entscheiden, wie Sie vorhin den Begriff lebenswert erklärt haben, ja, ist natürlich eine andere Perspektive, als dann in dem Zustand zu sein, in dem man sich befindet und vielleicht dann doch noch weiterleben möchte, was man vielleicht aus einer anderen Perspektive anders beurteilt hat. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen Angst, die da mitschwingt, wo man sagt, ich weiß ja nicht, wie es mir dann geht. Vielleicht will ich dann trotzdem leben, oder? Also das heißt, was Sie jetzt gerade sagen, ich kann dann, wenn ich in der Lage bin, das auch wieder zurücknehmen.
Ja, die Patientenverfügung ist ein Risiko. Ich formuliere meinen Willen für einen Zeitpunkt, den ich ja noch gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt je in eine solche Situation hineinkomme. Mhm. Und zum Zweiten weiß ich ja auch nicht, wie dann eigentlich mein Wille sein wird. Mhm. Und das ist das Risiko, dass man sich festlegt. Aber das ist Leben. Also Leben ist eben immer Risiko. Und jede Form von Bindung gibt auf der einen Seite Sicherheit und Orientierung und auf der anderen Seite schränkt es eben Handlungsmöglichkeiten ein. Das ist so. Das ist das Risiko, ja. Das kann man auch nicht wegnehmen. Mhm. Wenn man das grundsätzlich ablehnt, dann darf man eben keine Patientenverfügung formulieren. Dann muss man das eben lassen. Und dann muss man aber mit dem Nachteil leben, dass dann eben irgendetwas mit mir geschieht, was vielleicht erst recht nicht meinem Willen entspricht. Ja, so ist das. Es ist eben Leben. Es ist immer ein Abwägen zwischen Vor- und Nachteilen. Und die Patientenverfügung ist ein guter Weg, das für sich selber festzulegen, dadurch auch Autonomie zu wahren, also meine Selbstbestimmung zu wahren. Aber gleichzeitig bindet man sich eben auch. Das ist so.
Aber da kommen wir genau zum Punkt, den ich noch im Blick habe, und zwar mit dem Stichwort Notvertretungsrecht, weil vielleicht denkt sich der ein oder andere, naja, jetzt habe ich keine Patientenverfügung und mein Ehepartner kann das dann für mich entscheiden. Der weiß ja sowieso, was ich will. Da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Vielleicht können Sie in dem Zusammenhang mal kurz das sogenannte Notvertretungsrecht erklären und ob es überhaupt in dem Fall greift und wenn ja, dann wie?
Ja, das Ehegatten-Notvertretungsrecht sagt ja schon, das Wort gilt eben nur für Ehegatten. Es gilt also nicht für Kinder oder gar Freunde oder andere Verwandte. Erstens, und es gilt nur 6 Monate lang nach dem medizinischen Ereignis, das dann zu dieser Situation geführt hat, in der der andere eben sich nicht mehr äußern kann, also das Wachkoma oder die schwere Demenz oder was auch immer, dann kann der Ehegatte 6 Monate lang, kann er dann für seinen Ehepartner entscheiden, danach aber nicht mehr. Und auch nur in diesen medizinischen, gesundheitlichen Fragen, um die es ja auch bei der Patientenverfügung geht. Also insofern, die Patientenverfügung ist unbedingt erforderlich, wenn ich eben nicht verheiratet bin oder wenn mein Ehepartner nicht mehr lebt oder selber nicht mehr entscheidungsfähig ist. Ja, also es kann ja sein, dass ein altes Ehepaar, das die goldene Hochzeit gefeiert hat, beide in einem ganz schlechten Zustand sind. Und der eine ist vielleicht demenziell verändert und der andere hat plötzlich einen Schlaganfall. Naja, dann kann der demenziell veränderte Ehepartner kann ja nicht mehr den Schlaganfall-Patienten betreuen beziehungsweise da eine Entscheidung treffen. Also insofern braucht es eigentlich immer eine Patientenverfügung. Wenn man vorsorgen will, wie gesagt, man kann ja auch die Augen davor verschließen und sagen, was kümmert mich das, das erledigt irgendjemand für mich. So kann man es ja auch angehen.
Entscheidet ihr das mal für mich? Ja. Zum Beispiel. Ja. Aber wenn ich jetzt mal, ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die sich das anhören, vielleicht damit schon beschäftigt haben und darüber nachdenken, wie sie es machen könnten, am besten. Da stellt sich dann die Frage, also wir haben ja schon gesprochen, es gibt Vorlagen. Es gibt Vorlage auf pflege.de, die Sie sich runterladen können. Jetzt verstehe ich die aber nicht immer. Würden Sie da empfehlen, dass man sich eine ärztliche oder rechtliche Beratung einholt, wenn man ganz sicher alles alleine richtig machen möchte?
Ja, also sobald man merkt, das überfordert mich oder mir macht das Angst, im Grunde genommen will ich das gar nicht alles lesen. Ich weiß, ich muss mich damit beschäftigen, aber es macht mir gleichzeitig Angst. Dann ist der Hausarzt auf jeden Fall die geeignete Person, um das zu besprechen. Es gibt Beratungsstellen, die von den Trägern der Wohlfahrtspflege, Diakonie, Caritas, die auch solche Angebote machen. Also ja, man kann auch Vorsorgeanwälte fragen, die natürlich auch in diesem Bereich beraten. Und nochmal, das Wichtige ist, dass man nicht nur selber es verstanden hat für sich, es wirklich verstanden hat, sondern auch der Bevollmächtigte muss es verstanden haben. Also das heißt, es braucht ein Gespräch miteinander, auch der Eheleute miteinander. Also ich habe immer wieder Situationen erlebt, in denen Ehepartner Patientenverfügungen formuliert haben und der andere Ehepartner ist dann bevollmächtigt, ja. Aber eigentlich hat er keine Ahnung. Und sie haben nie drüber gesprochen. Und es kann auch sein, dass die beiden haben dann das gleiche Formular benutzt. Jeder hat seine Patientenverfügung unterschrieben. Aber im Grunde genommen sind sie vom Typus her so unterschiedlich, dass sie eigentlich das auch unterschiedlich verstanden wissen wollen. Es ist dann so, dass wenn dann der eine Ehepartner plötzlich in eine solche medizinische Extremsituation hineingerät und der andere muss jetzt seine Entscheidung treffen und die beiden haben darüber nicht gesprochen, ist das eine irre Belastung für denjenigen, der diese Entscheidung dann treffen soll, wenn er hoffentlich eine Vollmacht hat. Das ist wirklich eine enorme Last und das kann einem über Jahre nachhängen, dass man nicht wusste, habe ich das jetzt richtig gemacht oder habe ich das jetzt falsch gemacht, weil man nicht drüber geredet hat.
Das ist echt ein wichtiger Punkt. Und ich fühle mich jetzt total angesprochen, weil ich habe eine Patientenverfügung, mein Mann hat eine Patientenverfügung und wir haben nie drüber gesprochen, weil mir es wahrscheinlich so geht wie allen anderen auch. Wann willst du darüber sprechen? Nehmen wir uns ein Glas Rotwein, reden über die Patientenverfügung. Ja, muss man sich wirklich ganz konkret vornehmen, weil es ist ja eine Hürde. Ja. Also wer will denn jetzt eigentlich schon über dieses Thema? Man beschäftigt sich mal damit, aber sich da auszutauschen, es ist total wichtig. Ich finde es sehr gut, dass Sie das ansprechen.
Und naja, Frau Rosenberg, wenn Sie mal überlegen, wie viel Zeit Sie mit Ihrem Mann über den Kauf des neuen Autos verbracht haben, ob das jetzt in Rot, in Schwarz, in Weiß oder in Silber gekauft werden soll und ob es die Ausstattung so oder so sein soll und Elektroauto oder nicht und die Photovoltaikanlage oder was auch immer Sie sich überlegt haben, nur für dieses eine dumme Auto, dann ist doch eigentlich eine Patientenverfügung, wo es dann um Leben und Tod geht. Also es geht ja um alles. Es geht wirklich um alles. Naja, darüber wird man sich ja dann doch auch unterhalten dürfen. Oder den Kauf der neuen Wohnzimmerausstattung. Wie viel Zeit investiert ein normaler Mensch mit solchen Fragen? Also das kann man dann mindestens auch für die Patientenverfügung investieren. Und nach meiner Erfahrung reicht 1 bis 2 Stunden und es sind alle Themen besprochen.
Okay, aber dann braucht man ein bisschen Wein dazu. Ich möchte nicht für Alkohol Werbung machen, aber dass man das ein bisschen leichter angehen kann. Genau, also das ist aber echt ein guter Punkt. Die Kommunikation, die Sie vorhin angesprochen haben, die geht ja in der Pflege insgesamt ein bisschen schwierig. Patientenverfügung kann ich mir vorstellen, auch Vorsorgevollmacht, wo man dann auch die Menschen mit einbezieht, die man da anschreibt, habe ich auch schon oft in der Praxis erlebt, dass die oft gar nichts wussten, dass sie in der Vorsorgevollmacht drinstehen. Ja, genauso ist es bei der Patientenverfügung. Deswegen ist das ein sehr wertvoller Hinweis auch, dass wir hier nochmal miteinander sprechen, was uns, glaube ich, manchmal bei manchen Themen ein bisschen schwerfällt. Ja. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben alles gemacht, wir haben eine Patientenverfügung erstellt, wir haben drüber gesprochen, jeder weiß Bescheid. Wie stelle ich sicher, dass meine Patientenverfügung im Ernstfall dann auch gefunden wird?
Das Original sollte möglichst oft kopiert werden und jedem in die Hand gedrückt werden, der irgendwie damit zu tun haben könnte. Mhm. Also der Hausarzt braucht eine Kopie. Allein schon deshalb, weil möglicherweise der Hausarzt ja auch helfen soll. Wenn jemand sagt, unter den und den Bedingungen will ich sterben können, dann braucht es möglicherweise den Hausarzt, der dann auch die entsprechenden Hilfsmittel verordnet, der dann auch das Sterben zu Hause ermöglicht. Also muss ich ihn informieren, also braucht er die Patientenverfügung. Der Pflegedienst braucht die Patientenverfügung als Kopie. Jedes Mal, wenn der Betreffende ins Krankenhaus kommt wegen irgendwelcher Komplikationen, braucht es eine Kopie, die er mitnimmt, weil das Krankenhaus ja möglicherweise auch plötzlich vor der Situation steht, dass sich etwas schlagartig verschlechtert und dann braucht es diese Kopie. Also das heißt, die Patientenverfügung ist kein Geheimdokument, das man im Safe einschließt, sondern die Patientenverfügung ist ein Dokument, das möglichst viele Menschen, die damit betroffen sein könnten, eben das auch erhalten sollen. Im Übrigen bei der Gelegenheit, wir haben eben nur über die Situationen gesprochen, für die die Patientenverfügung gilt. Worüber wir ja noch nicht gesprochen haben, sind die Maßnahmen, die man mit einer Patientenverfügung regelt. Und das sind typischerweise, man muss das nicht machen, aber typischerweise sind das folgende Maßnahmen. Also entweder es geht um das Thema Reanimation. Ich will dann keine Reanimation, wenn eine der oben genannten Situationen vorliegt. Zweitens, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Das heißt zum Beispiel keine Dialyse oder auch keine Antibiose. Das ist ein ganz heikler Punkt. Also typischerweise steht in einer Patientenverfügung keine lebensverlängernden Maßnahmen bei Wachkoma oder schwerer Demenz oder Ähnlichem. Und dann kommt es eben möglicherweise zu einer Lungenentzündung. Und eine solche Lungenentzündung lässt sich ja ganz leicht oder in der Regel leicht bekämpfen. Dann wird eben Antibiose angehängt, intravenös. Und dann ist möglicherweise nach wenigen Tagen ist die Lungenentzündung erfolgreich bekämpft. Aber der Betreffende will das eigentlich gar nicht. Denn in der Patientenverfügung steht, wenn ich schwer krank bin, dann will ich an der Lungenentzündung sterben dürfen, statt an einem Bronchialkarzinom jämmerlich zugrunde zu gehen oder was auch immer derjenige dann möglicherweise hat. Also das heißt, Sie sehen schon an diesem kleinen Beispiel Antibiose. Antibiose ist eine lebensverlängernde Maßnahme, sehr potent, sehr wirkungsvoll, wenn das Antibiotikum anschlägt. Und der Bevollmächtigte hat jetzt die Aufgabe, so steht es in der Patientenverfügung typischerweise drin, eben sich gegen eine Antibiose auszusprechen. Das muss man ja wissen und das muss man wollen und darüber muss man dann mit den Betreffenden auch gesprochen haben. Also das ist eine dieser typischen Maßnahmen, die dann in einer Patientenverfügung abgelehnt werden. Eine weitere Maßnahme, die typischerweise abgelehnt wird, ist die künstliche Ernährung und die künstliche Flüssigkeitszufuhr. Auch die wird typischerweise abgelehnt, weil der Betreffende eben sagt, wenn ich im Wachkoma bin oder wenn ich in einer schweren Demenz leide, also mit eigenen Mitteln, auf normale Art und Weise nicht mehr essen und trinken kann, dann will ich auch nicht künstlich ernährt werden. Und dann kommt es immer wieder zu dieser typischen Frage, mit der dann eben Angehörige und Bevollmächtigte konfrontiert werden. Wollen Sie Ihre Mutter verdursten lassen? Das ist so das Angstbild, was dann gemalt wird. Und dann muss der Bevollmächtigte muss dann eben in der Lage sein zu sagen, nein, natürlich will ich nicht, dass meine Mutter verdurstet und deshalb braucht sie eine gute Mundpflege. Deshalb müssen Augen, Ohren, Nase müssen eben entsprechend eingecremt werden, denn das Durstgefühl entsteht ja im Wesentlichen im Kopfbereich und nicht im Magen. Aber das heißt nicht, dass deshalb es eine künstliche Flüssigkeitszufuhr geben soll. Also das Durstgefühl, das soll natürlich nicht entstehen. Vielleicht braucht es dann auch noch ein entsprechendes Medikament. Das Durstgefühl, das darf nicht entstehen. Aber das heißt ja nicht, dass deshalb dann 1,5 Liter Kochsalzlösung dann künstlich zugeführt werden. Also das muss eben der Bevollmächtigte verstanden haben. Und der Vollmachtgeber, beziehungsweise derjenige, der die Patientenverfügung formuliert, muss das ja auch verstanden haben. Also das sind diese typischen Maßnahmen, die man in einer Patientenverfügung regelt, wenn denn die entsprechende Situation vorliegt.
Jetzt haben wir wirklich die wichtigsten Dinge schon so mal, also ich denke, was zu einer Patientenverfügung gehört, schon mal abgehakt. Also das heißt, die Bedeutung von der Patientenverfügung, wie sie ausgefüllt werden muss. Sie haben jetzt auch nochmal sehr, sehr klar gemacht, wie wichtig das auch für die Angehörigen ist. Und ich finde das ein ganz guter Hinweis, auch nochmal zu sagen, mit dem Verdursten kenne ich übrigens original gegen uns genauso, genau gleiche Situation. Und da, wenn man mehr Wissen dazu hat, ist das sehr viel leichter. Und ich denke, viele werden sich jetzt damit beschäftigen und vielleicht auch mit ihren Partnerinnen oder Partner austauschen, mit den Kindern bestenfalls dann auch, wenn die eingesetzt sind, dass man also kommuniziert miteinander und möglichst sichere Patientenverfügung verfasst. Gibt es noch irgendwie zum Abschluss etwas, was wir nicht besprochen haben, wo Sie sagen, Herr Seebohm, das müssen jetzt noch unsere Hörerinnen und Hörer wissen?
Ja, also es kommt manchmal die Frage, ob eine Patientenverfügung notariell beglaubigt werden sollte. Mhm. Das ist eigentlich nicht der Fall. Also außer es gibt Zweifel an der Geschäftsfähigkeit. Also vielleicht ist die Mutter, der Vater leicht dement und man hat überhaupt Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit desjenigen. Mhm. Dann kann man vorsichtshalber die Patientenverfügung notariell beglaubigen lassen. Das ist aber in aller Regel nicht erforderlich, zumal es für eine Patientenverfügung auch keine Geschäftsfähigkeit braucht. Es reicht, dass derjenige verstanden hat, was er da unterschreibt. Also die Anforderungen an eine Patientenverfügung sind da relativ gering. Also es reicht, wenn das unterschrieben ist. Eine Beglaubigung braucht es dafür nicht. Ja, und was ich zum Abschluss nochmal sagen kann, ist, das Wichtigste ist, reden. Also man kann darüber nicht zu wenig reden, falsch formuliert, man kann darüber nicht zu viel reden, sondern tendenziell wird zu wenig darüber geredet. Mhm. Und das Schöne an guten Patientenverfügungen ist auch, das ist wie eine Checkliste. Also man kann das Punkt für Punkt kann man das miteinander besprechen. Es ist ja eigentlich auch ein Geschenk, wenn so traurig auch dann der Anlass vielleicht sein wird, aber es ist ja auch ein Geschenk, mit vertrauten Menschen über wirklich Wichtiges reden zu können. Also nicht nur über das Wetter oder wo machen wir den nächsten Urlaub, sondern wirklich über das zu sprechen, was wichtig ist im Leben. Das ist doch eigentlich wunderbar, wenn man darüber reden kann. Und dann auch hinterher diese Gewissheit zu haben, mein Bevollmächtigter, der weiß jetzt, was mir wichtig ist und ich lasse ihn nicht einfach im Regen stehen, denn das, und damit kommen wir wieder auf den Begriff, den wir am Anfang hatten, Rücksicht. Es ist einfach eine Frage von Rücksicht. Wenn man jemanden bevollmächtigt, auch solche wichtigen Themen zu entscheiden und zu begleiten, dann muss man ihm auch etwas an die Hand geben, damit er dieser Aufgabe gerecht wird.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich würde es noch mal kurz zusammenfassen vielleicht. Denn eine Patientenverfügung, Sie haben es ja gerade schon gesagt, die hilft dabei, den eigenen Willen in medizinischen Fragen festzuhalten. Für den Fall, dass man eben selber nicht mehr entscheiden kann. Aber sie gibt auch Orientierung fürs medizinische Personal, für Ärztinnen und Ärzte und nimmt aber auch den Angehörigen eine große Last ab. Auf alle Fälle ist es empfehlenswert, meiner Meinung nach frühzeitig damit anzufangen, möglichst konkret zu formulieren, das haben wir heute auch ganz gut besprochen, und die eigenen Wünsche offen besprechen und bei Unsicherheiten unbedingt qualifizierte Unterstützung suchen. Es geht ja nicht weniger als um Ihr eigenes Leben. Und wenn Sie sich weiter informieren möchten, schauen Sie sich gerne die Beschreibung zu dieser Folge an. Dort haben wir hilfreiche Ratgeber und Vorlagen rund um die Patientenverfügung für Sie verlinkt. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Seebohm. Vielen Dank für diese tollen und wertvollen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich glaube, das hilft unseren Hörerinnen und Hörern sehr viel weiter. Das war Pflegeleichter Leben. Abonnieren Sie den Podcast gerne, um keine Folge zu verpassen, und schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder sich ein bestimmtes Thema wünschen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Seebohm.
Auf Wiedersehen. Danke.